Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
Heute in einer Ausgabe, in der wir über die erste Staffel einer Serie sprechen, Three Body Problem nämlich. Die ist gerade auf Netflix angelaufen. Ich bin übelst gespannt und freue mich, mit dir darüber zu reden, Elske. Hallo.
Hi, Tabea. Ich freue mich auch sehr und bin total gespannt, was wir über diese Serie heute noch gemeinsam herausfinden werden.
Ja, wir haben uns ja bisher zurückgehalten, uns darüber auszutauschen, um erstmal die harten Fakten nochmal klarzukriegen, was wir schon über die Serie wissen. Die hast du auf dem Zettel, Elske. Fill us in.
Die habe ich auf dem Zettel, genau. Und zwar basiert Three Body Problem auf der Trilogie Trisolaris von dem Autor Liu Cixin. Das ist ein chinesischer Science-Fiction-Autor, der auch so zu den drei großen Science-Fiction-Autoren des Landes zählt. Ja, und verfilmt wurde das jetzt eben als Serie von David Benioff und Daniel Wise, also den beiden, die auch Game of Thrones gemacht haben, und Alexander Wu. Wir haben ja also drei US-Amerikaner, die ein chinesisches Ausgangsmaterial verarbeitet haben. Und wie das so...
Wo man ja auch noch dazu sagen kann, dass es zu der Serie, dass es zu dieser Trilogie auch schon eine Serie gibt, chinesische Produktion.
Genau, und die kam erst letztes Jahr raus. Ja. Also das ist total frisch eigentlich noch. Da wurde nämlich das erste Buch wirklich auch sehr dicht am Original quasi Kapitel für Kapitel verfilmt. Auch erst das erste Buch, während wir jetzt in der amerikanischen Netflix-Version quasi uns nicht ganz an den Büchern halten. Also erste Staffel ist nicht gleich erstes Buch, sondern es kommen auch schon Teile des zweiten und dritten Buches, fließen da so ein bisschen mit ein.
Wir haben ja beide die Bücher auch nicht gelesen und Nein. auch die chinesische Produktion nicht gesehen. Also wir kommen jetzt hier wirklich als die 0815 Netflix-Konsumentinnen rein. Und bevor wir jetzt für alle Leute, die weder die Bücher gelesen haben, noch die Serie gesehen haben, in eine kurze Inhaltsangabe starten. Noch kurzer Hinweis, die Triggerwarnungen für diese Podcast-Folge findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt hören wir mal rein.
1967. Kulturrevolution in China. Die junge Yevin Jay wird Zeugin der öffentlichen Ermordung ihres Vaters. Daraufhin muss sie als Tochter eines Verräters Zwangsarbeit leisten. Über Umwege gelang sie einige Jahre später auf eine chinesische Militärbasis. Dort wird sie als Physikerin Teil eines geheimen Projektes, das Signale ins Universum aussendet, in der Hoffnung auf eine Antwort.
1977 entdeckten sie eine Sequenz. Sie nannten es das Wow-Signal.
Die wollen uns etwas mitteilen.
Knapp 50 Jahre später treffen sich fünf befreundete PhysikerInnen auf der Beerdigung ihrer Universitätsprofessorin. Ihr Suizid ist kein Einzelfall. Nachdem wissenschaftliche Experimente plötzlich entgegen aller Naturgesetze unberechenbar verlaufen, gibt es eine Reihe von Todesfällen.
Jemand oder etwas hat es auf Wissenschaftler abgesehen.
Sie wollen unsere Fähigsten und Findigsten. Hinter allem steht irgendwer.
Zwei Geheimdienstler versuchen, den Todesfällen auf den Grund zu gehen. Denn es sind nicht nur WissenschaftlerInnen, die in Gefahr schweben. Das, was auf dem Weg zur Erde ist, überschreitet die menschliche Vorstellungskraft.
Sie fürchten sich. Sie haben zu Recht Angst. Aber wir haben nur eine Chance. Und ich brauche Ihre Hilfe.
Was für ein dramatischer Trailer. Was für eine dramatische Serie.
Ah. Es geht wirklich direkt rein. Und ich finde, also so fühlt sich auch eigentlich die Serie an. Man startet rein, wird direkt weggehauen irgendwie. Und auch in der ersten Folge kommen ja direkt so viele Charaktere ins Spiel. Vielleicht müssen wir da erstmal ansetzen, wem begegnen wir da überhaupt?
Ja, also als erstes ist natürlich Jiren Jie, die Person, mit der man connectet. Also in dieser historischen, in dieser Rückblende quasi zur Kulturrevolution, wie sie so sieht, dass ihr Vater ermordet wird, weil er ein Wissenschaftler an der Uni ist und so sagt, naja, Relativitätstheorie existiert, und wie sie danach so darunter leidet und wirklich in diesem Zwangsarbeitslager ist, da ist sie quasi so die erste Sympathieträgerin, finde ich. Und dann macht man mit ihr so diese Journey mit. Ich finde das schon spannend und ich finde es auch was gutes Schauspiel ausmacht, dass man mit ihr durch ja, verschiedene Phasen ihres Lebens geht und sie auch wirklich immer neu bewertet. Also einmal denkt man, ach Mensch, die arme Frau. Dann denkt man, naja gut, ich verstehe, dass sie jetzt auf dieser Militärbasis arbeitet mit der Regierung zusammen, dass sie sich da jetzt quasi anbiedert und sagt, okay, ich will halt Physik machen, arbeite ich jetzt hier. Und was sie dann auch für Entscheidungen trifft, dann wird sie auf einmal unsympathisch. Erst egal und dann unsympathisch. Also ich finde, das macht eigentlich ein gutes Schauspiel aus und deswegen finde ich ihre Figur auch schon interessant.
Es ist eine total spannende Entwicklung, die wir bei ihr, glaube ich, so miterleben. Und du sagst jetzt unsympathisch. Ich finde aber, dass man trotzdem ihre Entscheidungen in gewisser Weise immer noch nachvollziehen kann. Also sie verliert jetzt mich als Zuschauerin nicht total, indem sie irgendwie andere Entscheidungen trifft, sondern auch alles, was halt dazu hingeführt hat, habe ich miterlebt und habe ich mit ihr mitgefühlt und darum verstehe ich auch ihre Handlung dann irgendwie und das mochte ich so sehr gerne, dass man trotzdem immer noch bei ihr dabei ist. Und ich finde, das wird auch ganz toll gemacht durch so Momente, wenn sie dann zum Beispiel mit einem Kollegen auf dieser Militärbasis so ein physikalisches Prinzip irgendwie durcharbeitet.
Ja, und sie ist so total brillant.
Sie ist so schlau einfach und erklärt das auch so toll und erklärt das quasi einmal für diesen Kollegen, der es noch nicht ganz rafft, aber erklärt es auch für uns, die wir es auch nicht ganz raffen. Und dann klaut er ihr diese Idee und man ist so kurz total geschockt so. Und dann stellt sich aber raus, dass es irgendwie trotzdem für sie auch ein ganz guter Moment war. Und es ist einfach irgendwie toll gemacht, wie sie als Figur sich da so hindurch bewegt, durch diese ganzen Hürden, die ihr immer wieder gelegt werden.
Ja, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis für alle Leute, die diese Serie unbedingt noch schauen wollen und jeden Cliffhanger abwarten wollen. Wir müssen in dieser Folge auf jeden Fall ein bisschen spoilern, um darüber zu sprechen. Also kommt vielleicht zu diesem Podcast in ein bisschen Zeit zurück, wenn ihr diese Serie durchgeguckt habt. So lange wird es nicht dauern. Ja, und jetzt, wo alle abgeschaltet haben, die gespannt bleiben wollen, können wir es ja nochmal aussprechen. Also Ye Wenjie lädt, als sie Kontakt mit dem All, mit Wesen aus dem All sozusagen ermöglicht, was ihr, dank dieser brillanten Idee, die du gerade erwähnt hast, gelingt. Sie lädt diese Wesen sozusagen zur Erde ein. Die Wesen warnen sie so vor und sagen, ich gebe euch jetzt noch eine Chance, dass ich diese Nachricht mal nicht gehört habe, weil ansonsten gibt es wahrscheinlich Krieg. Und sie sagt, nein, kommt her, die Menschheit schafft sich selber ab ohne euch. Wir schaffen das nicht. Kommt her and teach us better, so nach dem Motto. Und deswegen ist sie ja dieser ganze Ausgangspunkt der Geschichte. Und deswegen finde ich es fast auch ein bisschen schade, von ihr nicht mehr zu sehen. Die Welt weiß, dass sie das war. Und sie ist dann so in sich zurückgezogen und man möchte so Antworten von ihr hören, ob sie wirklich denkt, dass das so einfach möglich ist, irgendwie außerirdische Wesen auf die Erde einzuladen und zu denken, das wird schon alles gut gehen, die werden uns alle wohlgesinnt sein. Das hat mich dann so ein bisschen... Ich hätte gerne dann noch mehr von ihren Gedanken und ihrer Geschichte erfahren.
Ja, ich glaube, ich habe das so ein bisschen verstanden. Also sie sendet ja dieses Signal raus, auch weil sie einfach so enorm den Glauben an die Menschheit verloren hat. Und es fängt eben mit dieser Eingangsszene an, wo ihr Vater ermordet wird und dann passiert ihr noch ganz, ganz viel. Und sie gibt einfach so ein bisschen auf, würde ich sagen. Und dass wir sie dann später auch als alte Frau noch als Figur dabei haben, was ich sehr, sehr schön finde, sie auch dann eben zu sehen, aber wie du sagst, in einer deutlich stilleren Rolle vielleicht oder in einer Rolle, in der man nicht so gut in sie reingucken kann einfach, passiert es dann, glaube ich, dass wir nicht so richtig dahinter kommen, wie sie jetzt damit umgeht und vielleicht ist es aber auch eins der großen Rätsel dieser Serie und davon gibt es sehr, sehr viele, mit denen man sich auch einfach so ein bisschen abfinden muss, dass man nicht weiß, diese Figur hat jetzt so und so gehandelt, dass sie jetzt daraus Konsequenzen tragen muss, ist klar, wie sie damit umgehen will oder kann, bleibt aber so ein bisschen offen. Aber ja, da verstehe ich das Bedürfnis total, irgendwie noch mehr über sie zu erfahren, auch wenn sie dann eine ältere Frau ist einfach.
Ja, das stimmt. Und da ist mir gerade nochmal aufgefallen, also sie ist so clever und so eine wichtige Person. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich die Serie geguckt habe, dass viele sehr wichtige Personen weiblich sind. Mhm. Und also ob das jetzt so irgendwie die Vorsitzende der UN ist, die auch irgendwie so ein Nebencharakter ist oder so, diese, so ein Teil von dieser PhysikerInnen-Freundesgruppe, die so einfach Top-Notch-PhysikerInnen sind, die sehr, sehr wichtige Erkenntnisse hatten und einfach total klug sind. Und das hat mich irgendwie schon gefreut, dass da so teilweise auch mal so, ich sag mal, auch emotional ein bisschen kühlere Charaktere sein dürfen. Und die haben dann so Verehrer, die ihnen zu Füßen liegen und so, weiß ich nicht, so ein bisschen unwichtige Nebenphysiker-Charaktere, die so ein bisschen, die sind nicht so clever und alle wissen das auch. Alle wissen, dass die zwei Frauen eben ein bisschen, also die sind halt einfach sehr, sehr gut und die Männer nicht. Und irgendwie fand ich das befriedigend, dass ich so das so normalisiert gesehen habe.
Ich finde, es gibt einfach eine richtig tolle Bandbreite an Frauenfiguren, die einfach sehr unterschiedlich gezeichnet werden. Also wir haben die total böse Frauenfigur irgendwie dabei, wir haben die wütende, wir haben auch irgendwie eine unsympathische. Also das sind nicht alles die lieben Sympathieträgerinnen, sondern das sind auch welche, die einfach rational, pragmatisch arbeiten, die irgendwie vielleicht auch rachsüchtig sind oder die auch nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Das, finde ich, sind zum Teil sehr gute Entscheidungen, die da getroffen wurden, auch in Verbindung mit dem Cast, der das dann wieder, widerspiegelt, weil es dann einfach wirklich überzeugend dargestellt wird. Mhm. Also ich finde auch zum Beispiel Augustine, diese die Nanophysikerin aus dieser PhysikerInnen-Freundesgruppe, die auch irgendwie immer wieder mit so einer Moralkeule ankommt, die man auch, wo man teilweise auch einfach nicht mitgeht oder wo man denkt, es reicht jetzt irgendwie, die dann aber wieder gegenübergestellt wird von Jin Shang, die so total in auf ihre Arbeit fokussiert ist und also einfach anders arbeitet und anders mit den Dingen umgeht, wo auch vielleicht so eine Frage ist, wer arbeitet da mehr so auf dieser Militärebene, wer arbeitet mehr im Kriegssinne oder so.
Wem stellt man denn seine Erfindungen zur Verfügung und was wird damit gemacht und sollte einem das egal sein oder eben nicht? Ja.
Und das finde ich so schön, dass es so eine wirklich große Diversität gibt an tollen Figuren, die da dargestellt werden.
Ja, was ja nicht so unbedingt ist wie im Buch. Also wir wissen ja jetzt schon hintergründig sozusagen, dass die Charaktere im Buch größtenteils zum Beispiel männlich sind und dass da so schon stereotype Darstellungsweisen einfach gewählt wurden, die man jetzt einfach ausbügeln kann, wenn man das adaptiert und einfach sagen kann, ey, wir machen es ein bisschen diverser. Stichwort diese Diversität bringt uns natürlich aber auch zu einem weiteren Punkt.
Genau, weil einfach auch dafür dann wieder viele Charaktere Whitewashing erfahren. Also wir haben im Original einfach ein, also es sind mehrheitlich chinesische Figuren und es spielt in China. Und hier haben wir jetzt einen eher weiß gewaschenen Cast, auch nicht ausschließlich, aber schon, also schon auffällig, würde ich sagen. Und auch bestimmte historische, geopolitische Entscheidungen wurden in der Serie vielleicht anders getroffen, als sie im Buch stattfinden. Oder die kulturellen Hintergründe werden dann nicht ganz so hintergründig aufgearbeitet. Wenn es zum Beispiel, wenn Ye Wenjie am Anfang da diese Zwangsarbeit leistet in der inneren Mongolei, wo so diese ganze Kulturrevolution in China unter Mao irgendwie sehr nebensächlich thematisiert wird, kann man irgendwie so und so bewerten. Ja. Ich verstehe aber auch, dass es also von drei US-Amerikanern eine produzierte Serie ist für ein mehrheitlich westliches Publikum einfach.
Ja. Ich glaube auch, diese verteilten WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt, die so an einem Problem zusammenarbeiten, ich glaube, das ist irgendwie so ein neuer Trope, der irgendwie auf vielen Streaming-Plattformen und in vielen so Kurzserien oder Filmen irgendwie gefahren wird, so Krisenerzählungen, WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt arbeiten zusammen, um ein Problem zu lösen oder irgendwas Unbekanntes zu erklären. Und Stichwort Problem bringt uns ja vielleicht ein bisschen dazu, was ist überhaupt als das Problem geframed und wie wird das in der Serie aufgearbeitet? Also was erfahren wir wann? Wie schaut sich die Serie so?
Naja, ich würde sagen, also man kommt ja relativ langsam da rein. Also es wird zum Beispiel in der ersten Folge ja noch gar nicht genau klar, was ist überhaupt die tatsächliche Prämisse dieser Serie.
Ja.
Sondern also, dass Ye Wenjie Kontakt aufnimmt zum Universum und eine Antwort kommt, damit fängt es nicht an.
Ja.
Das heißt, wir lernen erstmal langsam die Charaktere kennen und die verschiedenen Zeitebenen, auf denen es spielt. Also einmal eben 1967 und dann in der Jetztzeit. Und dann entwickelt sich das so langsam. Und für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert, dass die Informationsvergabe wirklich peu à peu mir gegeben wird. Und zwar auch nicht nur in Form von banalem Telling, sondern innerhalb von Charakteren, die miteinander sprechen,
ja.
Innerhalb von einfach Szenen, die wir erleben und so. Und dass dann jede Folge mit einem Cliffhanger endet, führt natürlich dazu, dass man auch sofort weiterguckt.
Ja.
Und diese Art Storytelling ist natürlich ein klassisches Binge-Storytelling oder was darauf ausgelegt ist, dass man es in einem wegguckt.
Ja.
Aber das hat für mich gut funktioniert, weil natürlich die einzelnen Folgen in sich trotzdem eine Geschichte erzählen.
Ja, das verschwimmt so alles zu einer großen Erzählung, was natürlich im Anbetracht dessen, dass es eigentlich ein Buch ist, irgendwie auch, finde ich, gut ist, dass nicht so jede Folge ein einzelnes Problem abhandelt. Ich finde, es verändert sich aber zum Ende der Serie hin. Also am Anfang ist es so viel privates Geplänkel und wer arbeitet mit wem und wer ist jetzt hier befreundet und was machen die eigentlich. Und das Historische, diese Rückblenden, das wird dann gespickt von dem Videospiel,
ja,
das die außerirdischen Wesen quasi auf der Erde implementiert haben und dass bestimmte Menschen spielen dürfen. Und je cleverer die Menschen sind, desto mehr Level können diesem Spiel durchspielen, bis sie am Ende, wenn sie halt klug genug sind, zu der Erkenntnis kommen, es gibt dieses Three-Body-Problem, also ein Problem, dass die Außerirdischen, die auch Santee genannt werden, dazu zwingt, ihren Heimatplaneten zu verlassen, ihr Heimatsonnensystem und sich auf den Weg zur Erde zu machen, um dort sicherer leben zu können. Und ich finde dieses Videospiel, oh, das war ja auch so spannend. Es ist auch alles sehr grafisch.
Es ist super grafisch, aber es ist, finde ich, richtig toll dargestellt. Also total immersiv gemacht einfach, weil ich finde, häufig sind Videospiele in Serien irgendwie so ein bisschen witzlos, würde ich sagen. hier hat es für mich wirklich gut funktioniert, weil schon allein dieses System, wie das gespielt wird, ist so innovativ.
Ja, also wie so eine AI-Brille quasi.
Genau, aber noch mal krasser. 5 Schritte weiter gedacht irgendwie. Ja. Und das ist schon in der Serie krass und das ist auch für uns beim Gucken krass.
Ja.
Hier ist man dann wirklich mit drin in diesem Videospiel. Spiel. Alleine, wie man das spielt, ist total innovativ, finde ich. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ja, das übersteigt ja auch in der Serie schon die menschliche Vorstellungskraft,
genau,
wie das überhaupt möglich sein soll.
Und dann haben wir dieses Videospiel und innerhalb dessen wird ganz, ganz viel auch von diesen physikalischen Problemen erklärt.
Ja.
Das wird total anschaulich gemacht. Ich würde trotzdem nicht behaupten, dass ich das alles im Kern verstehe, weil ich auch weil die MINT-Fächer bei mir jetzt auch nicht ganz oben sind. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die bis ins letzte Detail verstehen muss, um mit den Problemen der Serie weiter mitgehen zu können oder damit, also mit den Herausforderungen.
Ja, und dadurch, dass, finde ich, Menschen von der Erde dieses Spiel spielen und mit ihren physikalischen Kenntnissen erkennen, okay, es gibt in dieser außerirdischen Galaxie oder in diesem Sonnensystem gibt es ein Problem, was die Santee zwingt, ihre Sonnensystem eben zu verlassen. Diese Probleme gibt es auch bei uns in unserer Galaxie und all das übersteigt eben unsere Fähigkeiten und die müssen da weg. Und das wird dann eben noch damit kombiniert, dass die Menschen jetzt eben damit klarkommen müssen, was die Santee auf der Erde anrichten werden. Also ich fand das mit dem Videospiel auch total toll. Und um den Bogen zu schließen, den ich am Anfang gesagt hatte, diese Storytelling-Ebenen von privat und historisch zu dem Videospiel und dann später wird das eben mehr zu einem problemorientierten Arbeiten, auch in der Serie. Also es geht dann sehr viel um Problemlösung und da kommen weniger Rückblenden und weniger AI-Videospiel, sondern mehr so, was machen wir jetzt? Und ich finde das einfach gut gemacht.
Genau, dann wird einfach mehr Richtung Zukunft gedacht, was ja auch sein muss, weil die Santee kommen, das weiß man, dann in der Serie und dann wird darauf hingearbeitet, wie wird damit umgegangen. Und diese Problemlösung hat für mich auf jeden Fall total gut funktioniert, weil man irgendwie sehr schnell nachvollziehen kann, wie wird da gearbeitet, wie wird da gedacht, obwohl es so hochkomplexe physikalische Probleme sind. Wir kennen zu dem Zeitpunkt schon die Charaktere, wir wissen irgendwie, was deren private Herausforderungen sind, was deren professionelle Herausforderungen sind und gehen dann so sehr schön mit, finde ich, in dieser Problemlösung. Und genau, das hat für uns beide irgendwie, hat sich das sehr stimmig angefühlt. Wir haben aber auch eine Gegenstimme noch.
Ja, genau. Wir haben ja beide das Buch nicht gelesen und denken halt, ja, lässt sich gut weggucken, ist super spannend. Aber unser Kollege Vincent Schmidt, der hat die Bücher gelesen und jetzt die Serie geschaut. Und wir haben ihn mal nach seiner Meinung dazu gefragt.
Hallo ihr beiden. Ich als jemand, der die Bücher gelesen hat, muss leider sagen, dass mir die Serie gar nicht gefallen hat. Und ich finde nicht, dass eine Serie ein Buch 1:1 verfilmen muss. Und das ist im Fall von der Trisolaris-Trilogie auch gar nicht wirklich möglich. Aber es gibt für mich zwei ganz große Gründe, warum man die Bücher liest. Und das sind zum einen die absolut abgedrehten Science-Fiction-Ideen, die man so einfach noch nicht gesehen hat. Und das andere ist, was für soziale Auswirkungen haben diese Konzepte auf die Menschheit. Und für mich scheitert die Serie in genau diesen beiden Punkten. Nämlich zum einen die soziale Komponente. Hier versucht die Serie zu zeigen, wie die Menschheit auf die Krise reagiert. Aber im Endeffekt sehen wir leergeräumte Supermarktregale und diese typische Nachrichtenmontage mit wütenden Mobs auf der Straße, die wir schon genauso in tausenden anderen Filmen gesehen haben. Und dadurch fühlt sich die Welt einfach klein an. Und da hilft es meiner Meinung nach auch überhaupt nicht, dass die ProtagonistInnen alle miteinander befreundet sind. In den Büchern zum Beispiel, da kennen die sich kaum oder gar nicht und deswegen kriegen wir immer wieder neue Blickwinkel. Aber hier hängt zufälligerweise das Schicksal der Menschheit von diesen 5 FreundInnen ab und wir sehen alle Geschehnisse eigentlich fast nur aus ihrem Blickwinkel. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl bekommen, dass es sich hier eben um eine Geschichte dreht, die die Menschheit für immer verändert, sondern eher wie eine Geschichte über 5 FreundInnen, die jetzt ein Abenteuer erleben. Aber auch die Science-Fiction-Elemente in der Serie lassen sehr, sehr viele Chancen ungenutzt. Im Prinzip sind das schon die gleichen Konzepte wie im Buch, die hier umgesetzt würden. Aber das Buch gibt sich sehr, sehr viel Mühe, diese Konzepte zu erklären. Wenn es dort ein Problem gibt, dann wird wirklich jede einzelne mögliche Lösung dieses Problems durchgegangen, wie in einem Kriminalfall. Und dann am Ende bleibt nur noch eine einzige Lösung. Und wenn diese Lösung so abgedreht ist, dann glaube ich, dass im Buch, dass das in diesem Fall jetzt die beste Lösung ist. In der Serie ist es aber so, dass Probleme innerhalb von wenigen Minuten gelöst werden und dann wird auch nicht erklärt, warum das jetzt unbedingt die beste Lösung ist, sondern dann wird das einfach so angenommen, das ist jetzt die beste Lösung, so machen wir das. Und das sieht man zum Beispiel auch am namensgebenden Three-Body-Problem. Ich bin mir sicher, dass nach dieser Serie niemand erklären kann, was das Drei-Körper-Problem eigentlich ist. Es wird zwar eine ganz kurze Erklärung gegeben, aber diese Erklärung ist so oberflächlich, dass der wichtigste Teil, der Kern des Ganzen, komplett verloren geht. Und dieser Kern ist eben nicht nur wichtig für die Aussage der Geschichte, sondern auch für die Aussage des kompletten Buches, weil es ist eine Metapher für die Grenzen der Wissenschaft und warum diese Grenzen eben für die komplette Menschheit relevant sind. Und es wäre eben nicht schwer gewesen, das zu erklären. Es hat nicht viel gefehlt, aber die Serie versucht es nicht mal, uns das zu erklären. Und so bleibt am Ende eine sehr seichte Science-Fiction-Geschichte, die für mich weder die sozialen noch die wissenschaftlichen Aspekte der Vorlage auch nur irgendwie einfangen kann.
Vielen Dank an Vincent an dieser Stelle. Ja, Tabea, was sagst du zu dieser Kritik?
Ja, wir können den Vergleich nicht ziehen. Wenn jemand, der das Buch gelesen hat, sagt, es kommt der Vorlage nicht nach, dann wird das wohl auch so sein, dann finde ich es enorm schade.
Aber welche Buchverfilmung schafft das?
Ja, wenige. Und die meisten Leute sagen ja auch, ja, wie soll das gehen? Das sind eben 3 sehr dicke Bücher. Wie soll man die bitte in eine Serie packen?
Ja, das sind über 1700 Seiten insgesamt, diese Trilogie. Naja, und ich finde, also ich verstehe total den Ansatz, wenn man es im Buch auf irgendwie 100, 200, 300 Seiten ausgeklügelt gelesen hat und dann in der Serie passiert es innerhalb von 10 Minuten, dass es irgendwie anfühlt, als würde es da übereilig stattfinden oder so. Wir, die jetzt nur die Serie geguckt haben, für uns war das aber legitim oder valide, was da passiert ist. Und man konnte es auch trotzdem gut nachvollziehen. Und dass die Welt sich klein anfühlt, dadurch, dass man bei diesen 5 FreundInnen ansetzt, finde ich einen legitimen Punkt. Würde aber auch sagen, das löst sich ziemlich schnell auf. Und diese FreundInnengruppe bleibt nicht irgendwie dieses Fünferkonzept, sondern es wird schon jede Figur sehr schnell ihre eigenständige Figur, die sich ein bisschen aus diesem Kreise loslöst. Und dadurch hat auch das für mich eigentlich gut funktioniert.
Ich finde es eigentlich ein bisschen gegensätzlich. Ich finde, am Ende kommen die irgendwie immer mehr zusammen und man sieht so, okay, irgendwie sind die doch nicht nur ehemalige KollegInnen, sondern die chillen irgendwie im Strandhaus zusammen und eine Person ist sehr krank und alle kümmern sich und fangen sich gegenseitig auf und sagen so, hey, willst du nicht auch an den Lösungen mitarbeiten? Also ich finde, die kommen sogar mehr zusammen.
Das auf jeden Fall, aber jede Figur bekommt trotzdem ihre eigene Story.
Ja, das stimmt.
Das meine ich vielleicht, dass sie nicht als Gruppe da irgendwie durchwandern und so gemeinsam jetzt die Welt retten müssen, sondern jede Person macht schon was sehr Unterschiedliches auch.
Aber ich verstehe den Kritikpunkt auch, also von wegen, der Rest der Welt wird halt komplett ausgeblendet. Das Ding ist, das müsste halt dann eine komplett andere Serie sein. Also wie fängt man in einer Serie denn auf, wie es auf der ganzen Welt aussieht? Das hat schon mal eine Krisenerzählung versucht und das war Der Schwarm von Frank Schätzing, was ja auch ursprünglich ein dicker Roman ist und dann verfilmt wurde und als Serie rausgekommen ist letztes Jahr. Und da ging es eben auch ganz viel. Okay, wir zeigen auf der ganzen Welt, was alles los ist, weil diese globale Katastrophe passiert. Und das hat nicht funktioniert. Es war viel zu wirr. Es haben spezielle Linking Points einfach gefehlt in dieser Serie. Und ich finde, dass deswegen bei Three Body Problem okay, weil es geht eben mehr um die Leute, die an den Lösungen arbeiten, als um die globale Gesellschaft. Es geht eben nicht um alle privat betroffenen Personen in ihren einzelnen kleinen Wohnungen mit ihrem Leben, sondern es geht um andere Leute. Und ich finde das trotzdem spannend und es ist keine Serie über, wie wirkt sich die Krise auf alle Kontinente aus. Das finde ich okay.
Zumal es ja nicht komplett ausgeklammert wird. Also wir sehen, dass irgendwie auf der Straße Riots passieren und dass Leute durchdrehen und eben die Supermarktregale leer gekauft werden. Und ich finde, gerade weil wir als Gesellschaft gerade durch eine Krise gegangen sind in den letzten Jahren, reichen auch diese kleinen Ansätze, um zu verstehen, was Größeres dahinter hängt.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ich will gar nicht noch eine Krisenserie, wo hier alles erklärt wird, wer dann alles zum Monster wird, eben nur weil das Supermarktregal leer ist.
Ja.
Es reicht langsam.
Naja, und was ich auch gedacht habe, Leute, die gerne diese Serie gucken, aber das Bedürfnis haben, das große Science-Fiction-Konzept hinter dem Ganzen noch mehr zu ergründen oder da tiefer reinzugehen, die sollen das Buch lesen. Also ich glaube, oder die Bücher. Also es ist eine sehr gute Trilogie. Mir wurde gesagt, man muss über das erste Buch hinwegkommen und dann sind 2 und 3 sehr, sehr gut. Und das ist ja total möglich, da reinzugehen in die Literatur, um eben die tiefere Physik, die dahinter steckt, nochmal irgendwie größer ausgebreitet zu sehen. Oder eben auch sich die Serie anzuschauen, die chinesische, die wir jetzt nicht gesehen haben, die wir nicht beurteilen können, die aber eben sehr, sehr dicht am Ausgangsmaterial arbeitet.
Ja, das fände ich ehrlich gesagt schon auch spannend, weil auch da muss ich Vincent dann doch ein bisschen zustimmen. Es werden halt total abstruse Lösungskonzepte auf einmal dort gefahren und man sagt so, ach, das ist total unrealistisch, na, wir arbeiten trotzdem dran, weil irgendwas müssen wir tun. Und auf einmal werden da Sachen möglich gemacht oder an Sachen gearbeitet und ich habe mich schon gefragt, okay, wie seid ihr jetzt darauf gekommen? Das ist total absurd. Ich hätte mir da vielleicht schon nochmal auch mehr eine Hinleitung gewünscht, auch in der Serie. Es hätte sicherlich cleverer passieren können.
Trotzdem verstehe ich, dass diese Serie für ein breites Publikum gemacht wurde. Jede einzelne Folge hat irgendwie 20 Millionen Dollar gekostet. Das muss sich lohnen und das lohnt sich nur, wenn es ein bisschen soft gemacht wird für eben die größere Masse.
Ja, und dann ist ja eben auch noch die Liebesgeschichte dabei.
Ja.
Wollen wir da noch drüber reden?
Darüber können wir reden, vielleicht nur ganz kurz, weil es sich wirklich nicht allzu sehr lohnt. Also wir haben zwischen zwei Charakteren, zwischen Jin und Will, eine kleine Liebesgeschichte, die sich anbahnt und die kaufe ich den beiden leider wirklich überhaupt nicht ab. Das war für mich der größte Schwachpunkt der ganzen Serie, weil davon so viel abhängig ist irgendwie. Und die beiden Figuren, aber
da ist keine Chemie.
Da ist keine Chemie. Und es wird immer nur behauptet, wie sehr er sie liebt und wie wenig sie das mitbekommt. Aber man sieht es eigentlich nie so richtig.
Ja. Und er ist immer nur so, für sie würde ich alles tun. Und es ist so tragisch. Und er ist so der tragische, leidende, liebende. Und sie ist so irgendwie kühl mit ihrem anderen Boyfriend. Und am Ende beschließt sie dann einfach, ich habe ihn immer geliebt.
Ja.
Wo?
Genau, also so Elemente wie diese Liebesgeschichte sind für mich, glaube ich, so Plotpoints, die vielleicht nicht ganz so standhalten in dieser Serie. Andere Sachen überzeugen mich dann aber total. Und das waren zum Beispiel diese, so kleine Rätsel, die mir auch immer wieder beim Schauen gelegt wurden, hatte ich das Gefühl, wenn Figuren miteinander sprechen und dabei nicht alle Informationen vergeben, aber so ein bisschen. Und ich denke, okay, irgendwie check ich es gerade nicht, aber ich werde es noch verstehen oder es wird noch vielleicht relevant werden oder irgendwann wird der Moment kommen, wo mir alles ganz klar wird. Und solche Momente mag ich in der Serie total gerne und die haben wir hier auf jeden Fall immer wieder.
Ja, ich wollte auch noch sagen, was ein totaler Lichtmoment ist in dieser Serie, der Moment, wo man checkt, die Santi kommen und sie wissen eigentlich, sie müssen die Menschheit auslöschen, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo die Santi eben da sein werden, schon viel zu weit entwickelt sind. Das war so ein guter Moment, weil man so wusste, jetzt geht's richtig los.
Ja.
Und das finde ich auch stark an der Serie, diese Rätsel und dieses Abwarten. Ich finde, man wartet schon auf Destruction. Man wartet auf die Gewalt und auf das Mystische und auf die Rätselsauflösung.
Ja.
Und das finde ich wirklich gut.
Das ist einfach sehr klug konzipiert, finde ich.
Ja. Ich finde, letztendlich ist die Serie klug konzipiert, vor allem in Hinsicht, man will sie zu Ende gucken und man will bingen. Und ich finde, man wartet jetzt, oder ich warte jetzt sehnsüchtig auf eine nächste Staffel und die wird bestimmt auch kommen. Ich denke, das Ding ist ein Riesenerfolg. Also kann ich mir vorstellen, wir sind in die Verkaufszahlen geguckt. Und ich habe aber gleichzeitig auch Lust, was du vorhin gesagt hast, die Bücher zu lesen. Ich habe Lust, mich da reinzuarbeiten, weil ich auch die großen Fragen, die werden jetzt nicht so explizit gestellt, aber insgeheim frage ich mich natürlich schon, ne, wie würde die Welt jetzt in so einer Situation ablaufen? Vielleicht will ich es lieber nicht wissen.
Da ist das jetzt, glaube ich, schon eine Science-Fiction-Serie, die das bei mir mehr auslöst, irgendwie da mehr noch drüber wissen zu wollen als andere Science-Fiction-Serien, die ich geguckt habe, die vielleicht auch auf einer Buchvorlage basieren, wie Foundation, wo es auch Bücher gibt, wo ich aber nicht das Bedürfnis habe, die groß zu lesen, weil mir die Serie im Grunde reicht. Und auch hier kann man sagen, die Serie reicht, aber man merkt, da steckt noch so viel mehr dahinter, dass ich mich irgendwie reindenken will. Und das ist hier einfach möglich und das finde ich so sehr reizvoll.
Ja, das ist, finde ich, seit langem mal wieder ein Guckerlebnis, was sich richtig gelohnt hat. Ich hatte das seit einer Weile nicht.
Ja.
Danke, Elske. Das war doch ein aufschlussreiches Gespräch. Wir haben beide ein Leuchten in unseren Augen und warten jetzt gespannt auf die Fortsetzung.
Ich habe auch das Gefühl, ich muss die Serie sowieso noch ein zweites oder drittes Mal gucken.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, da wird einem noch so viel mehr auffallen beim Rewatch. Da freue ich mich schon drauf.
Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Danke auch an Vincent Schmidt, an Lilly Krämer für die Produktion des Podcasts und Katharina Bolz für die Einspieler. Hört auch gerne unsere letzte Folge Gretchen schaut rein. Da werden die Filme Dream Scenario und Wicked Little Letters besprochen. Unsere Kultursendungen könnt ihr jeden Freitag um 18 Uhr auf DRB Plus, UKW und natürlich im Livestream hören. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram unter Mephisto976. Ich bin Tabea Hallmann. Macht's gut!